Willkommen am Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Non scole sed vitae discimus. Bekanntlich kann man Seneca umdrehen. Und wenn man das dann am Ende auf die medizinische Ausbildung anwendet, dann kann man sich auch fragen, was das denn ist, das Leben. Und wofür wir lernen sollen, vor allem der ärztliche Nachwuchs lernen soll. Über beides, das Leben und die ärztliche Ausbildung, wollen wir heute sprechen. Und das machen wir mit Antje Bergmann. Hallo.
Ja, hallo, Herr Nössler.
Antje Bergmann, wir treffen uns hier in Dresden in der Löscherstraße 18, ganz genau. Das ist, wenn man hier reinfährt, sieht es aus wie eine Wohnsiedlung. Und hier ist in diesem, ja, sieht aus wie ein Bürohaus von außen, ist der Bereich Allgemeinmedizin angesiedelt, den Sie leiten, Medizinische Fakultät der TU Dresden. Und wir wollen heute sprechen, ja, wie ärztlicher Nachwuchs für die besten Fachgebiete gewonnen werden kann und dort ideal ausgebildet werden kann. Also müssen wir auch um die Frage natürlich irgendwie sprechen, was ist denn das beste Fachgebiet und wie kriegt man die jungen Leute da rein? Erstmal vielleicht aber für alle, die Sie nicht kennen, das sind nicht so viele, aber es wird sie geben, wollen wir erfahren, wer ist denn Antje Bergmann?
Ja, ich bin niedergelassene Hausärztin, das sage ich gerne am Anfang, noch vor der Professur für Allgemeinmedizin hier in Dresden. Weil ich glaube, genau die Verbindung ist das, was mich ausmacht. Also ich habe jeden Tag auch Patientenkontakt und freue mich auch drüber, wenn viele Probleme, die wir zum Beispiel an der Uni oder im richtigen Leben und in der Politik haben, runtergebrochen werden auf wirkliche Patienten-Arzt-Beziehungen, auf Probleme, die wir lösen können und die mich auch immer wieder erden. Und ich bin sehr froh, dass wir zu dritt diese Praxis betreiben. Wir haben immer einen Arzt oder eine Ärztin in Weiterbildung und Studenten in der Praxis. Und genau diese Verbindung ist das, was mich, glaube ich, auch ausmacht. Den Lehrstuhl habe ich seit 2011. Wir haben also dieses Jahr 15 Jahre Allgemeinmedizin Dresden. Und das Team ist jung, dynamisch, interprofessionell, interdisziplinär aufgestellt. Das freut mich sehr. Wir haben viele gute Projekte. Das ist so das zweite Leben, was ich führe. Das dritte Leben ist im Ehrenamt. Also ich engagiere mich natürlich in der Gesellschaft für Allgemeinmedizin, jetzt in der deutschen und in der sächsischen. Wir haben ja in Sachsen, kommen wir nochmal drauf zu sprechen, eine sächsische Gesellschaft, die eigene Regionalgesellschaft und die einzige Regionalgesellschaft, die es gibt. Da ist das, was mich besonders interessiert, die Nachwuchsarbeit. Ich denke, da ist einiges entstanden in den letzten Jahren. Zudem freue ich mich, dass ich drei Kinder habe, dass ich Enkel habe und einfach ich auch in der Familie persönlich sehe, wie man als Vorbild agiert hat und vielleicht nicht jeden abgeschreckt hat, vom eigenen Nachwuchs Medizin zu studieren.
Vielleicht noch mal ein paar Eckdaten. Wie viele Kolleginnen und Kollegen, wie viele Menschen arbeiten hier im Bereich Allgemeinmedizin? So Pi mal Daumen.
Das sind jetzt so ungefähr 24 Personen, wie gesagt, aus unterschiedlichen Berufen, von Sozialwissenschaften über Psychologie hin zu Ärzten. Und dieses bunte Spektrum ist das, was unsere Arbeit eben auch ausmacht in den Projekten und in der Lehre.
Und in der Praxis, Sie haben gesagt, da sind Sie mit zwei Kolleginnen am Start, die auch hier mit im Bereich tätig sind. Also das ist quasi, man kann schon fast sagen, klingt wie eine Familie, mehr oder weniger. Wie muss man sich das vorstellen? Sie haben ja eine Lehrtätigkeit, Sie leiten hier diesen Bereich, also akademischer Job und dann eben der niedergelassene Job. Wie teilt sich das so auf prozentuell in der Woche? Kann man das sagen?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir sind tatsächlich hier wie eine Familie und wenn es einem nicht gut geht, stehen die anderen für einen ein und andersrum. Und wir versuchen auch gemeinsame Projekte vorzubesprechen, was wir handeln können und was nicht. Also wir hören schon sehr aufeinander. Und das haben wir in der Zeit gelernt. Prozentuale Verteilung. Also ich habe einen vollen KV-Sitz mit allen Verpflichtungen zu erfüllen.
25 Stunden Mindestsprechstunde.
Genau. Und der Rest der Woche, so in Anführungsstrichen, ist eben Forschung und Lehre. Das heißt also, hier bin ich definitiv jeden Mittwoch und meistens auch die Montage und viele Abende, wo einfach im Fokus steht, Forschung und Lehre voranzutreiben. Also es geht schon zusammen. Und meine Mitarbeiterin, ich denke jetzt vor allen Dingen an Dr. Schübel, die lebt das ja genauso, hat eine volle Praxis und hält hier vor allen Dingen nicht nur die Lehre am Laufen und hat viele kreative, innovative Ideen, sondern ist mit Frau Dr. Vogt an der Leitlinienarbeit auch für unsere Fachgesellschaft dran. Und ja, ich glaube, das Rollenvorbild, dass beides funktioniert, macht das Besondere an Dresden aus.
Das ist vielleicht, die beiden, Sie haben es gerade gesagt, Janine Schübel und Karin Vogt, die Leitlinienarbeit koordinieren innerhalb der DGAM. Und hier bei Ihnen im Bereich ist auch formal die Geschäftsstelle der DGAM-Leitliniengruppe angesiedelt. Vielleicht noch so ein bisschen was zu den Eckdaten Antje Bergmann. Es ist alles veröffentlicht, deswegen kein Geheimnis. 1. Mai 70 in Zwickau geboren.
Ja. Am Tag der Arbeit übrigens.
Am Tag der Arbeit, so gehört sich das, müssen ordentliche Eltern gewesen sein. 88 Abi. Dann ging es direkt zur Humboldt-Uni für 1-2 Jahre. Humanmedizin, fortgesetzt hier in Dresden, also quasi zurück in die Heimat. 94 Staatsexamen, 96 Promotion, 2-1 Anerkennung Facharzt für Allgemeinmedizin. Dann tatsächlich schon 2-1 auch ein Lehrauftrag. 2-8 die Habil, 2-9 die Venia Legendi. Berufung auf die Professur war schon 2010, am 1. September. Steht so jedenfalls in der offiziellen Datenbank. Und Sie haben es gesagt, Sie sind Präsidentin der ESGAM, der Sächsischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, sind Präsidiumsmitglied bei der DGAM, auch da lange aktiv. Sie waren, das kann man auch in Ihrer Vita nachlesen, viele Jahre Mitglied im Kammervorstand hier in Sachsen bei der Landesärztekammer. Auf Ärztetagen hat man Sie regelmäßig gesehen. Und seit 8. Juni 2024 sind Sie Trägerin der Sächsischen Verfassungsmedaille. Das sage ich aus dem Grund, weil wir es vielleicht noch mal brauchen müssen. Sie haben das Thema ESGAM angesprochen, wenn man schon die Gelegenheit hat, mit der Präsidentin der einzigen Landesgesellschaft für Allgemeinmedizin zu sprechen, muss man vielleicht das einfach mal bearbeiten. Es ist ja nicht nur so, dass Sie Sachsen sich in der Allgemeinmedizin eine eigene Fachgesellschaft leisten. Bekanntermaßen haben Sie auch eine eigene Impfkommission, ist auch ein Unikum in Deutschland. Woran liegt das? Ist das schon immer so gewesen? Oder ist das vielleicht auch so ein kulturelles sächsisches Mir san mir?
Das ist eine gute Frage. Ich habe da auch schon viel drüber nachgedacht. Habe es einfach als gegeben hingenommen, dass wir anders sind, wir Sachsen. Es gab die Gesellschaft der Allgemeinmedizin in Thüringen und Sachsen. Die beiden Regionalgesellschaften gab es schon immer parallel zur DGAM. Das heißt, schon immer ist falsch, aber das Gründungsjahr kann ich jetzt aus dem Kopf gar nicht her sagen. Und aus dieser Thüringen-Sachsen-Fraktion, Thüringen ist irgendwann ausgestiegen, hat die GAMT aufgelöst, ist diese Sächsische Gesellschaft für Allgemeinmedizin entstanden. Und ich bin sehr froh, dass wir diese Gesellschaft haben, diese Fachgesellschaft, die tatsächlich, und das zeichnet uns aus, Forschung in Sachsen befördert, was ja eine wissenschaftliche Fachgesellschaft tun muss, die Weiterbildung unterstützt und Fortbildungen organisiert. Und das mit beiden Lehrstühlen jetzt hier in Sachsen, also das ist ein konstruktives Miteinander. Vielleicht wirklich, weil wir Sachsen ein bisschen anders sind und uns Regionalität besonders wichtig ist. Also dieser Stolz, Sachse zu sein und vielleicht ein bisschen anders zu sein und vielleicht auch zu dürfen und manches anzudenken, manches ja von einem anderen Blickwinkel zu betrachten oder vielleicht auch innovativer zu sein. Ich denke da an die Impfkommission. Das, glaube ich, ist ein Privileg. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich Präsidentin der ESGAM bin, dass ich gewählt wurde und dass wir gerade in den letzten 3 Jahren unsere Arbeit gut fortsetzen konnten. Also wir führen die sächsischen Studien zur Epidemiologie in der Allgemeinmedizin durch, die SESAM-Studien, mittlerweile schon die SESAM 6, die ist von der Datenerhebung abgeschlossen. Wir sind in der Auswertung und wir hatten von den 50 Praxen, die teilnehmen sollten, als so Ziel das super erfüllt. Über 100 Praxen haben teilgenommen und ein Jahr lang, randomisiert natürlich, nicht jede Woche, Beratungsanlässe, Beratungsergebnisse und den Verlauf der Konsultationen nach einem Zufallsprinzip aufgeschrieben, aufgeschlüsselt. Und das ist so spannend zu schauen, wie der Alltag in den Hausärztepraxen in Sachsen aussieht, weil wir haben nämlich die Daten von vor 20 Jahren und vor 10 Jahren und können das gut vergleichen. Und das ist ein Schatz an epidemiologischen Daten, was auch tatsächlich in der Hausarztpraxis passiert. Und das gelingt nur, weil die ESGAM tatsächlich Gelder in die Hand genommen hat und diese Studie unterstützt hat, auch mit finanziellen Mitteln. Zwar nicht ganz auskömmlich, aber immerhin, es gab eine Anschubfinanzierung und das hat uns ermöglicht, die Studie durchzuführen. Also deswegen kurzum, wir Sachsen sind schon speziell und ich glaube, es funktioniert deshalb gut, weil wir viel vereinigen können innerhalb von Personen und kurze Dienstwege damit haben, wenig Reibung und viel bewegen können, was vielleicht auch bundesweit dann durchaus vielleicht auch Anerkennung findet.
Ja, und vielleicht ist es auch naturgemäß etwas leichter, wenn man hier in Dresden einen Lehrstuhl hat oder die Praxis und man ein paar Meter braucht bis zum Ministerium, sprich, man kennt sich.
Das ist richtig, ja, man kennt sich. Also deswegen auch einige von den Funktionen, die wir alle, die wir so im Führungs- und Leitungsteam hier in Dresden sind, innehaben, manches verbindet sich und ist einfach eine logische Konsequenz, das eine führt zum anderen. Also wir hatten immer Leitlinienarbeit hier durchgeführt und die Leitlinienaktiven bei uns im Team haben sich einfach so wahnsinnig hervorragend weiterentwickelt, auch wissenschaftlich, dass irgendwann vielleicht die Idee kam, auch hier die Geschäftsstelle der Leitlinienkommission, also der SLQ von der DGAM anzusiedeln, weil die Arbeit einfach hervorragend ist. Also so ist die Nähe dazu da und wir arbeiten weiter an Leitlinien und das war vielleicht auch mit der Nähe zur Kammer, wobei da habe ich so ein bisschen auch die persönliche Zeit nochmal hinterfragt, wo kann man wirklich was bewegen und Ärztekammer ist jetzt nicht so das Instrument gewesen, wo ich gesagt habe, da muss man mehr Zeit investieren. Deswegen bin ich da so ein bisschen, ja, von Stunden her oder von dem Ehrenamt zurückgefahren, bin nicht mehr am Kammervorstand, habe aber noch den Ausschuss Ausbildung, der auch wieder die sächsischen Fakultäten vereint und überlegt, wo man gemeinsam die Fakultäten unterstützen kann, kammerseitig. Also ich darf vielleicht im höheren Alter aussuchen, da wo man wirklich was bewegen kann, Kraft einzusetzen und muss mich nicht mehr an vielen Fronten verausgaben.
Also ob man Baujahr 70 jetzt schon zum höheren Alter...
Ja, schon. Also es geht ja um Nachwuchs und ich bin schon älter.
Gut. Ja, also vielleicht eine Sache, die man zur Einordnung vielleicht nochmal danach haken sollte. Sie haben das Beispiel SIKO genannt. Sie haben den Begriff manchmal ein bisschen innovativer, haben Sie gesagt. Kann man diese Einrichtung sehen? Ich erinnere mich an ein Interview, das ich mit dem letzten Vorsitzenden der STIKO geführt habe, Klaus Überla, der ist ja dann relativ rasch wieder zurückgetreten von dem Amt aus Gründen, die er persönlich hatte. Und der sagte so, er könne sich jetzt nicht vorstellen, dass die Virologie bei den sächsischen Artgenossen eine größere und andere wäre als jenseits der sächsischen Landesgrenze. Und da schwang so ein bisschen die Kritik mit, das sei von der EBM-Basierung nicht so das Niveau, wie man es sich in der STIKO vorstellte. Jetzt wollen wir nicht über die SIKO sprechen. Mir geht es bei dem Vergleich eher darum, wie ist das Verhältnis zur DGAM, zwischen DGAM und SGAM?
Ja, ich möchte trotzdem nochmal aufgreifen. Die SIKO war wirklich sehr innovativ und hatte die gleichen Daten vorliegen, hat vielleicht nur anders interpretiert und war an der Praxis näher dran. Also bei uns ist zum Beispiel der Prozentsatz an Kindern, die früh betreut werden in Kindereinrichtungen, Kinderkrippen, Kindertagesstätten, sehr, sehr hoch. Vielleicht in Baden-Württemberg war ja nicht so hoch.
Das kann man bei der KV-Impf-Surveillance gut nachlesen.
Und deswegen war ganz wichtig, dass der Masernschutz möglichst hoch ist. Und deswegen gibt es in Sachsen die Empfehlung, je nachdem, wann geimpft wurde, kann man nachlesen mit 3 Masernimpfungen, wenn die zweite ziemlich zeitig nach der ersten erfolgte. Einfach, dass der Impfschutz höher ist. Und die Daten, die zugrunde liegen, sind gleich. Ich denke, die praktische Umsetzung, weil tatsächlich Niedergelassene in der Impfkommission, die für die Umsetzung dieser einzelnen Empfehlungen auch jeden Tag gerade stehen, mit involviert sind, ist einfach nochmal eine andere. Und ich würde mir wünschen, jetzt wo Vertreter der SIKO in der STIKO sozusagen mehr mitarbeiten, dass dieser praktische Aspekt und die Umsetzung von verschiedenen Empfehlungen einfach eine viel größere Rolle spielt, weil wir müssen es den Leuten verkaufen. Also wir müssen Impfungen an den Mann bringen, an die Frau bringen, ans Kind bringen und das umsetzen, was dort beschlossen wird. Also das wäre so mein Wunsch. Ja, Verhältnis SGAM-DGAM war eigentlich die Frage. Ich komme schnell zurück drauf. Das ist naturgemäß immer abhängig von Personen. Mhm. Und ich kann mich an Zeiten erinnern, da war das Verhältnis SGAM-DGAM sehr gespannt. Da ging es um Befindlichkeiten und um Wertschätzung, denke ich mal, aus der DDR-Tradition herausgeboren und durchaus noch ein tieferer Graben in der Ost-West-Beziehung von vielleicht 15, 20 Jahre her. Es ist noch gar nicht so lange und man müsste meinen, da war eigentlich schon Deutschland massiv vereint. Aber dennoch, es lebt von Personen und ich kann mich erinnern, dass Michael Kochen als Präsident der DGAM den weiten Weg nach Chemnitz, Burgstedt auf sich genommen hat, den damaligen SGAM-Präsidenten Johannes Dietrich besucht hat in seiner Praxis, wo wir unsere Präsidiumssitzungen, da war ich schon Mitglied damals, durchgeführt hatten und wir einfach konstruktiv miteinander überlegt haben, in welche Richtung geht das, was können wir gemeinsam voranbringen. Und das war, glaube ich, so ein Knackpunkt, dass man merkt, Mensch, aus dem Elfenbeinturm der DGAM kommt jemand in die Provinz und hört uns an, nimmt uns ernst. Und das war, glaube ich, der Beginn einer wirklich guten, langjährigen mittlerweile Beziehung. Dann war die Zeit, wo Andreas Schuster SGAM-Präsident war, war ganz viel bei DGAM-Präsidiumssitzungen mit dabei. Wir sind ja kooptiertes Mitglied. Die Nähe war auch gegeben, weil ich innerhalb dieser Zeit auch im DGAM-Präsidium für die Sektion Studium und Hochschule Sprecher war. Und ich glaube, dieses enge Band, das ist mittlerweile gewachsen und wir laden uns zu verschiedenen Fortbildungen ein. Wir können uns aufeinander verlassen, was inhaltliche Arbeit angeht. Wir können uns auch mal kritische Fragen stellen. Ich glaube, das hat sich über die ganze Zeit hervorragend entwickelt. Also das Beziehungsthema SGAM-DGAM ist mittlerweile keins mehr. Wir sind wirklich gut vereint.
aber von Menschen gemacht am Ende.
Von Menschen gemacht.
Beziehungen.
Genau.
Und Sie haben jetzt eigentlich einen super Hebel gemacht zu unserem eigentlichen Thema. Wir sprechen jetzt gerade über, was ist besonders in Sachsen? Mhm. Wer ist Antje Bergmann? Das gehört zwingenderweise natürlich dazu. Eigentlich haben wir uns vorgenommen, über das Thema Nachwuchsgewinnung, insbesondere natürlich für den hausärztlichen Bereich, für die Allgemeinmedizin zu reden. Und ich erinnere mich, weil Sie gerade Andreas Schuster, Ihren Vorgänger, angesprochen haben, Hausarzt aus Annaberg-Buchholz, mhm. der hatte, es muss 2019 in Erlangen bei der DGAM-Tagung gewesen sein, da gab es eine, das, ich weiß nicht, ob es eine Keynote war, aber es war so ein Workshop, da war auch jemand aus der Ukraine dabei, aus Tschechien war jemand mit dabei und er hat erzählt, wie das mit der Allgemeinmedizin in der DDR war. Und da hat man, so war jedenfalls mein Eindruck, er hat natürlich gebrannt. Er hat das nicht schön geredet, diese DDR, aber er hat schon sehr deutlich hervorgehoben, welche Dinge da besser funktioniert haben, als sie es heute tun. Das hat man gemerkt, es war so richtiges flammendes, auch schön erzählt, so habe ich das wahrgenommen. Und bei manchen merkte man so ein bisschen eine Erschütterung beim Zuhören im Auditorium. Ich kann das nicht richtig beurteilen, ob sie das jetzt nicht wahrhaben wollten, dass da jemand sagt, das war gut. Kommen wir mal über dieses Thema. Sie haben jetzt 88 angefangen zu studieren. Das heißt, Sie haben naturgemäß Ihren Facharzt in einem dann beigetretenen westdeutschen System gemacht. Aber Sie haben Lehrerinnen und Lehrer gehabt, die natürlich eine DDR-Sozialisierung wahrscheinlich haben. Was würden Sie mitnehmen, wenn man es nochmal verdichtet, was hinsichtlich Ausbildung und auch hinsichtlich Gewinnung für die richtigen Fachgebiete in der Ausbildung in der DDR anders war als heute?
Also ich habe noch zu DDR-Zeiten angefangen zu studieren. Wir wurden nachimmatrikuliert, ganz kurioserweise in einem Forschungsseminar in Berlin. Das war aus, ja, ich kann es mir immer noch nicht so ganz erklären, Personen, also damals ja Kommilitonen und Kommilitonen gespeist, die irgendwie anders waren. Also ich war zum Teil in der Kirche engagiert, meine beste Freundin Katharina, mit der ich die Praxis jetzt auch habe, auch. Und wir wurden trotzdem, weil unsere Eltern Eingaben geschrieben hatten, immatrikuliert und durften Medizin studieren. Das war also ein wirklich hohes Privileg und sind dann reingerutscht in DDR-Studium und hatten mitten im Studium dann die Wende und ganz viele Neuerungen und viele Veränderungen und sind damit aber eigentlich ganz gut klargekommen und nach 2 Jahren dann nach Dresden gewechselt, weil das Physikum musste immer von Dresden aus damals noch woanders absolviert werden. Ich glaube, ein Fachgebiet steht und fällt mit dem Fachvertreter, der für sein Fach brennt. Und wir haben alle Professoren erlebt, die in einer unnachahmlichen Art und Weise Inhalte vermittelt haben mit unterschiedlichen Werkzeugen. Also unser Immunologe in Dresden hat zum Beispiel Tafelbilder erstellt, immer gemalt und hatte dann Antikörper und alles sowas integriert in Mäuse, die er aber richtig gemalt hat, also richtig mit Kreide an die Tafel. Und das war einfach was Faszinierendes. Und ich glaube, jedes Fach lebt von solchen Persönlichkeiten, wo Studierende das erste Mal so Kontakt haben und Menschen denken, oh, das ist aber interessant, wäre ich gar nicht drauf gekommen. Ich höre mir das mal an und einfach dabei bleiben. Das Zweite ist, es braucht natürlich auch Förderer und Unterstützer auf dem Weg, wo man die motiviert sind, auch irgendwo abholt und nicht irgendwie im Regen stehen lässt. Also wenn schon einer motiviert ist, dann sollte man dem auch die Wege ebnen und möglichst ja keine Steine in den Weg rollen, dann das Fachgebiet auch zu ergreifen. Also ich erinnere mich deswegen dran, weil natürlich jetzt Weiterbildung viel, viel einfacher ist, denke ich, ist immer noch beschwerlich zu manchen Stellen, aber Weiterbildungsverbünde beispielsweise können schon Weiterbildung gut gestalten und Übergangszeiten minimieren oder diese, was auch Studien belegen, 12 Jahre Weiterbildungszeit für Facharzt für Allgemeinmedizin, hat, glaube ich, eine Berliner Studie festgestellt, das ist viel zu lang, also viel, viel zügiger bis hin zum Facharzt für Allgemeinmedizin kommt und dabei natürlich den Kompetenzerwerb im Hinterkopf hat und die einzelnen Fachgebiete, die extrem wichtig sind, integriert, wie Kinderheilkunde, Chirurgie, Dermatologie und so weiter und so fort. Diese Weiterbildungsverbünde hätte ich mir auch gewünscht. Wir mussten uns Weiterbildung selber suchen. Das war zu DDR-Zeiten anders, hat Andreas Schuster auch erzählt.
Die war organisiert.
War organisiert, war strukturiert. Man hatte seine festen Einheiten, war fest eingeplant. Das war gut. Ein Staatssystem ist nicht immer schlecht. Ich fand das wirklich hervorragend, dass auch die Quote geregelt war.
Also es gab Weiterbildungsquoten.
Genau. Also ja. Es mussten viele Allgemeinmedizin machen, damit einige Spezialfachrichtungen machen könnten. Und darüber sollte man zumindest nachdenken. Ich weiß, dass auch in der DGAM einige Stimmen laut sind, die sagen,
momentane Präsident sagt das sehr öffentlich. Ja.
Auch Marco Roos aus Augsburg ist auch für eine Quote. Da mag man geteilter Meinung sein, aber ich glaube, ein Medizinstudium ist so teuer, wir schweifen jetzt zwar ein bisschen ab, aber 200.000 Euro für ein Studium und dann darf ich frei wählen, dass ich doch Herzchirurg in einer überversorgten Region werde, das können wir uns auf lange Sicht nicht leisten. Also deswegen muss der Staat schon überlegen, was möchte ich denn eigentlich erreichen, und das Privileg, Medizin zu studieren, ist einfach immer noch eins. Das sieht man an den Bewerberzahlen, und ich muss mit dem Bewerberpool ja irgendwas Sinnvolles auch für das Land anfangen. Also deswegen Quotierung finde ich gar nicht schlecht.
Ich glaube im Übrigen gar nicht, dass wir abschweifen, weil wir sind ja gerade im Thema Nachwuchsgewinnung. Und da gehört dann vielleicht auch so ein global-galaktischer Aspekt mit dazu. Und deswegen war es eigentlich ein ganz interessanter Hebel mit Andreas Schuster und den Analogien, wie es in der DDR organisiert war, reinzugehen. Man könnte jetzt zum Beispiel auch noch irgendwie nach Erfurt fahren und Ellen Lundershausen holen, die sich fürchterlich beklagt, dass es die Ausbildung in Erfurt nicht mehr gibt, wo sie noch Medizin damals studiert hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Das Thema Quotierung gehört da natürlich mit dazu. Sie haben gesagt, so ein Fach, jedes Fach lebt von Persönlichkeiten. Vice versa eben nicht, wenn es diese Persönlichkeiten nicht gibt. Und wenn jemand da verbrennt und auch die Gabe hat, das zu vermitteln, total nachvollziehbar, dass man sich dann anstecken lassen kann. Gleichwohl, es ist ja so, jemand, der sich für den Beruf Ärztin, Arzt entscheidet, das macht man ja als auch, ich mach mal Arzt. Ne? Also das ist ja schon einer der Berufe, da entscheidet man sich sehr bewusst dafür, nimmt ja im Zweifel auch was auf sich. Es ist ja schon so, dass viele junge Leute, ich kenne viele, die vor der Immatrikulation eine Idee hatten und wussten, also das wird mich interessieren. Ganz oft werden dann so Sachen genannt wie Chirurgie natürlich, die Notfallmedizin, die medial so überhypt ist, ja. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die wollen Sportmedizin machen, whatever. Also diese Leute gibt es ja auch, die sitzen dann schon quasi im ersten Semester oder Trimester da und sagen, nee, ich habe eine klare Idee, wohin ich mal gehen will. Bleiben wir direkt mal an diesem Punkt. Wenn wir jetzt mal die Steuerung im Stückchen beiseite schieben, dann könnte man ja auch sagen, na ja, eine Lehrerin wie Antje Bergmann, die ja auch so eine Persönlichkeit für ein Fach ist, die macht hier einmal Ausbildung in Toto für die Medizin als Ganzes, holistisch. Aber natürlich wirbt sie auch für ihr Fach Allgemeinmedizin. Das wird man ihr nicht abstreiten. Wie werben Sie denn im Hörsaal bei den jüngeren Kalibern für ihr Fach?
Da müsste man jetzt die Jugend fragen. Zum einen, ich mache sehr, sehr ungern Vorlesungen, weil Vorlesungen sind meistens freiwillig. Und dann steht man da vorne, hampelt sich ab und es sitzen da die letzten Willigen, die ihre Zeit nicht anders irgendwie nutzen, drin. Und am Ende lebt es nicht von Interaktion. Wir haben in Dresden Allgemeinmedizin schon vor Jahren umgestellt. Jean Genot hatte das in Göttingen gemacht und mir die Idee erzählt, dass sie nur Seminare machen, keine Vorlesung. Ich fand die hervorragend. Das haben wir hier in Dresden umgesetzt und machen seitdem Seminare Allgemeinmedizin mit den hochmotivierten Lehrpraxisinhabern, die ja für ihr Fach genauso brennen, aber im Kleingruppenunterricht mit 25 maximal Studierenden einfach viel mehr ins Gespräch kommen, viel mehr in die Interaktion kommen, die mit Gruppenarbeit abholen und nicht einfach nur frontal erzählen. Ich glaube, das macht das Fach interessant, und ich muss vielleicht zudem ergänzen, es lebt von Persönlichkeiten, es lebt einfach natürlich vom didaktischen Konzept und von dem Miteinander, und das ist in den letzten Jahren hier in Dresden ganz gut gelungen, dass man Studierende zumindest für das Fach interessiert und offen hält, weil mir nützt auch jemand als Fachkollege der Zukunft was, wenn der Orthopäde, Chirurg niedergelassen irgendwo ist, der weiß, wie mühevoll ein Allgemeinmediziner arbeitet und nicht jede Überweisung nur so einfach am Tresen ausstellt, sondern Patienten untersucht und überlegt, wen schickt er wann wohin, weil ohne uns in der Filterfunktion würde das System nicht funktionieren. Also ich glaube, selbst die Wertschätzung von allen anderen, die andere Fachrichtungen machen, ist durch so eine Ausbildung doch höher. Auch wenn man weiß, wie Statistik funktioniert, wie bestimmte Tests und diagnostische Verfahren in der Allgemeinmedizin anders gewertet werden. Also da schweife ich jetzt auch wieder ab, aber das ist wichtig zu vermitteln, warum es uns als Fach braucht. Und wenn man dann, ja, mein Wunsch wäre, 40-50% abholt, die dann wirklich Hausarzt werden wollen, dann haben wir alles richtig gemacht. Geht nur als Team, geht nur mit einem didaktischen Konzept, geht nur mit tatsächlichem Lernen am Modell, und das versuchen wir hier umzusetzen. Und wenn jetzt jemand gefragt wird, der im Seminar sitzt, was ist eine Allgemeinmedizin in Dresden, dann wird er hoffentlich sagen, ja, es ist anstrengend, weil ich muss mitmachen, ich kann nicht abschalten.
Ja.
Wir sehen genau, wenn jemand am Handy daddelt oder einfach unser Skript offen hat und mitmacht.
Einfacher ist,
das ist eine Vorlesung für Einfacher. Der wird hoffentlich sagen, die Prüfung ist nicht leicht, weil ja, Assessment drives Curriculum. Das heißt, Prüfung sollte nicht zu leicht sein und das sollte, wir haben jetzt dieses Jahr das erste Mal umgestellt auf mündliche Prüfungen. Wir hatten immer MC-Fragen, die finde ich absurd für ein Fach, was von der Interaktion lebt, von Evidenzbewertung lebt, von Kommunikation lebt. Da einfach MC-Fragen zu beantworten, das entspricht nicht der Wirklichkeit, auch wenn das Staatsexamen so ist. Das heißt, wir machen mündliche Prüfungen, da sitzen wir jetzt gerade dabei. Das ist ein Riesenaufwand, aber ich denke, das wird irgendwann die Zukunft abbilden. Also auch zu Fähigkeiten, Fertigkeiten im OSCE. Aber das führt jetzt auch zu weit. Also ein Student wird sagen, Prüfung ist auch schwer, ich muss mich anstrengen. Und dann würde vielleicht sagen, ja, es ist ein interessantes Fach und es ist ein spannendes Fach, was Neugierde weckt für alle die, die halt nicht nur jeden Tag eine Vorderkammer oder eine Hinterkammer im Auge betrachten wollen oder nicht jeden Tag drei Knieendoprothesen einhämmern, sondern eben wirklich die Vielfalt brauchen. Für die ist es genau das Richtige. Und wenn das angekommen ist, glaube ich, haben wir alles richtig gemacht in der Lehre.
Jetzt könnte man wissenschaftlich rangehen und fragen, evaluieren Sie den Erfolg dieser Methode?
Ja, machen wir tatsächlich. Wir waren ja schon kurz zu Facharztprüfungen so ein bisschen hingekommen und zu Weiterbildungsverbünden. Und tatsächlich ist es so, dass in den letzten 15 Jahren wir kontrollieren oder abfragen, welche Facharztrichtung kommt denn in Frage. Und im letzten Jahr war es erstmalig so, dass die Allgemeinmedizin die Innere und Chirurgie überholt hat. Also Nein. Wir sind jetzt auf Platz 1 hier in Dresden. Das ist natürlich eine Momentaufnahme und auch nur von denen, das sind gleich die Einschränkungen der Methode, von denen eingeschätzt, die es beantwortet haben, kann man sagen, das sind die Willigen. Mhm. Aber das ist bei allen Evaluierungen so. Es ist aber dennoch ein Erfolg, dass wir als Fach anders wahrgenommen werden und tatsächlich Interesse wecken. Und ich glaube, das ist ein guter Weg, wie wir halt zu mehr Fachärzten für Allgemeinmedizin kommen.
Ja, okay. Also Limitation klar, soweit geschildert. Man kann dann aber, wenn ich Sie richtig verstehe, in jedem Fall über die Zeit feststellen, dass es sich auszahlt, weil man mehr Leute für das Fach erreicht. Und wenn ich Antje Bergmann richtig verstanden habe, will sie auch nicht 100% aller Immatrikulierten bekehren. 40% war so eine Ziffer, vielleicht auch 50. Es wäre schon ein Erfolg, wenn diejenigen, die dann ein anderes Fachgebiet wählen, zumindest die Kenntnis erlangt haben, wie das hausärztliche Arbeiten funktioniert.
Genau, das ist kurz zusammengefasst, Herr Nössler, sehr schön.
Gehen wir einen Schritt weiter. Wir bleiben bei dieser Nachwuchsarbeit und gehen nochmal einen Schritt zurück. Und zwar auf das Thema Ehrenamt, das Sie angesprochen haben. Das ganz facettenreich ist. Eine dieser Ehrenamtstätigkeiten, Sie sind stellvertretende Vorsitzende bei der Deutschen Stiftung für Allgemeinmedizin. Also alle nicht allgemeinmedizinisch Interessierten und Tätigen, die müssen jetzt aufpassen, dass sie nicht durcheinander kommen. Es gibt die Deutsche Fachgesellschaft, das ist die DGAM, es gibt eine sächsische, das ist die SGAM. Und die DGAM hat vor vielen Jahren eine Stiftung ins Leben gerufen, das ist die DSAM. Und die DSAM kümmert sich um Forschungsförderung. Das wäre nochmal ein eigenes Gespräch wert. Und um das Thema Nachwuchsförderung. Und Sie sind eine der Pionierinnen und Pioniere, die vor ja auch gut 15 Jahren, muss es gewesen sein, eine Nachwuchsakademie aus der Taufe gehoben haben. Sie waren da mit als Erste am Start. Erzählen Sie mal, warum? Also was war damals die Motivation von Ihnen und den anderen, das zu machen? Und was ist das eigentlich?
Die Motivation, die wir damals im DGAM-Präsidium hatten um Ferdinand Gerlach, kann ich mich erinnern, viele Diskussionen mit Maren Erhardt, Jean Genot, Anne Simmeroth, ist einfach dahin gegangen, dass uns sowohl in dem Ehrenamt, also in DGAM-Positionen, in allen Varianten hin zu den ja, einzelnen Sektionen der DGAM-Nachwuchs fehlt, die aktiv mitarbeiten. Das ist so das eine, dass man fürs Fach motiviert, aber aus diesen motivierten Studierenden, die irgendwann mal Facharzt für Allgemeinmedizin werden, die herausfischt, die einfach noch so ein bisschen Bock auf mehr haben, also die einfach sich einsetzen wollen, die sich für, ja, also auch das Fachgebiet selber noch mehr engagieren und motiviert einsetzen als eben ein Normalfacharzt, der wichtig ist, aber für die super motivierten wollten wir irgendwas auf den Weg bringen, was nachhaltig unsere eigenen ja, Nachwuchssorgen so ein bisschen auch minimiert. Und deswegen war die Idee mit der Nachwuchsakademie, jedes Jahr eine Kohorte von 15 Hochmotivierten aus ganz Deutschland herauszufiltern, herauszusuchen und die intensiv an uns, wie so die Graugans-Geschichte in der Verhaltensbiologie zu binden und zu prägen, die uns dann wirklich auch erhalten bleiben. Und aus dieser ersten Idee ist dann die erste Nachwuchsakademie-Kohorte 2012 entstanden, die in Thüringen, wir sind dort immer, das kann ich an der Stelle auch sagen und nochmal auch eine Danksagung losschicken, im TK-Schulungszentrum, also unsere Krankenkasse, die Techniker-Krankenkasse, unterstützt uns seit Anbeginn. Das ist auch nicht wenig, was die da in die Hand nehmen, weil wir da ja immer mit 15 Studierenden, mit einer Kohorte, mittlerweile haben wir ja mindestens drei. Wir hatten zwischenzeitlich auch zwei Kohorten, also wir starten nächstes Jahr dann weiter mit 5. Plus eben jeweils 2 bis 3 Dozenten vor Ort sind und dort intensiv ein ganzes Wochenende in Klausur verbringen. Das ist so der eine Part dieser Nachwuchsakademie. Was passiert in dem Klausurwochenende? Natürlich Vernetzung bundesweit innerhalb der Studierenden, aber natürlich auch mit den Dozenten, die auch von bundesweit anreisen. Die Dozenten sind niedergelassene Kollegen, die schon jahrelang in der Praxis sind oder eben frisch in der Praxis sind. Hochschullehrer, Jean Genot zum Beispiel, also ist auch von Anbeginn dabei. Ich muss keinen Lehrauftrag haben. Ich muss aber so ein bisschen Begeisterung für Studenten mitbringen und die so ein bisschen auch mal vielleicht auch provokant mit vielen einzelnen Themen auf den Weg leiten. Also Annette Becker ist dabei, Anne Simmenroth ist dabei, viel niedergelassene Kollegen, Toni Beck zum Beispiel, Haushaltspraxis im Bayerischen, im Baden-Württembergischen, im Bayerischen, Entschuldigung, Toni, verzeih mir. der einfach auch von Anbeginn aus dieser praktischen Perspektive die Freude zum Beruf vermittelt und dass man eben selber für Nachwuchs auch sorgen muss. Mhm. Das Zweite, was in diesem Ganzen eine Rolle spielt, ist, dass die Nachwuchsakademiker zum Kongress einen eigenen Slot haben, sich verschiedene Veranstaltungen selber organisieren. Es ist überhaupt jetzt nicht nur Input von den Dozenten, sondern ganz viel selbstorganisiertes Lernen mit Themen, die wichtig sind. Natürlich ist viel redundant und kommt immer wieder in den einzelnen Kohorten. Ein Nachwuchsakademiker durchläuft das Programm 3 Jahre. Und da ist natürlich Weiterbildung irgendwann am Ende dran oder Karrierewege in der Allgemeinmedizin, aber eben auch inhaltliche Sachen wie Risikokommunikation oder ganz banal mal Umgang mit Rückenschmerzen in der Manualtherapie oder beim Tapen. Also all das passiert in den 3 Jahren. Die Kongressteilnahme ist uns essentiell wichtig und als Zusatzangebot wäre einmal so eine Summer School, die die DESAM auch unterstützt. Die Summer School Allgemeinmedizin findet ja an den Hochschulen immer alternierend statt.
Oldenburg,
letztes Jahr in Greifswald. Genau, Greifswald war auch eine der ersten nach Freiburg, die die Summer School durchgeführt haben. Und als Nachwuchsakademiker hat man immer so ein Ticket, dass man einmal dahin darf. Ich glaube, das ist auch nochmal eine andere Art von Vernetzung. Summer Schools vermitteln immer das allgemeinmedizinische Bild im jeweiligen Standort mit Schwerpunkten. Also beispielsweise Berlin war Kiezmedizin ein Thema und natürlich ist in einem Flächenstaat eher ländlicher Raum, ländliche Versorgung auch generationenübergreifend ein Thema. Also diese Anteile gibt's und was ich auch ganz wichtig finde, weil nach 3 Jahren ist ja sonst Schluss, das ist sehr traurig für alle, die sich dann zum letzten Mal nach 3 Jahren in Hain in Thüringen dann sehen. Alumni-Arbeit ist ein ganz wichtiger Aspekt in dieser DESAM-Nachwuchsakademie. Mittlerweile haben wir 170 fast Alumni, die durch dieses Programm gegangen sind und mittlerweile auch an verschiedenen Stellen innerhalb der Fachgesellschaft, im Berufsverband, in anderen Gremien hochaktiv sind und unsere DESAM-Ideen, ESGAM-Ideen vertreten. Also ein Beispiel beispielsweise aus der ESGAM, eine Studentin aus der Nachwuchsakademie, Anna Nemitz, ist bei uns im Präsidium, also ist Präsidiumsmitglied, also mehr Nachwuchsarbeit auch innerhalb von einem Präsidium geht fast nicht. Und die wird dann irgendwann auch den Staffelstab, weil sie jetzt im praktischen Jahr ist, zudem noch Mutter geworden ist, also auch das geht zusammen, übergeben. Und wir werden hoffentlich auch wieder eine Studentin gewinnen können oder einen Studenten fürs Präsidium. Die Leitlinienarbeit profitiert, auch wenn vielleicht nicht so in dem Maße wie gewünscht, da kann man noch ein bisschen nachlegen. Aber auch hier sind viele aus den Anfangskohorten nachgewachsen in die SLQ und engagieren sich in Leitlinienarbeit. Die Lehrstühle und Institute bundesweit haben viele von denen, die durch unser Programm gelaufen sind, mittlerweile als Mitarbeiter im Team. Also jetzt Heidelberg beispielsweise ist Andi Dreher, der auch hochaktiv in der Alumni-Arbeit ist, um ein Beispiel zu nennen. Aber das gibt unzählige. Also es ist
so, nicht, oder ist es nicht auch so, dass die Praxischefin von der Praxis, in der Jean Genot angestellt arbeitet, auch an der
Nachwuchs? Die war eine Alumna aus der Nachwuchsakademie, ja. Und so finden sich Also so schließen sich manche Kreise wieder. Ich finde das hervorragend. Wir können natürlich noch nachlegen. 170 Alumni sind jetzt nicht so viele, wenn man unsere DEGA-Mitgliedszahlen anschaut und vielleicht auch bundesweit, wie viele niedergelassene Fachärzte für Allgemeinmedizin es gibt. Aber es ist dieser Grundstein, den es braucht, also diese Kristallisationspunkte, weil wir gehen davon aus, dass jeder Nachwuchsakademiker an seiner Hochschule vor Ort für unser Fach auch Werbung macht und für unser Fach einsteht und andere Studierende wieder begeistert ist. Ich glaube, das ist so ein Multiplikatorensystem, was wir versucht haben anzuschieben.
Okay, vielleicht räumen wir noch ein paar Fakten dazu auf. In welchem Semester sollten diejenigen, die sich bewerben, sein? Schon noch vor Klinik möglich oder eher klinischer Abschluss?
Günstig wäre es nach dem vierten Semester. Ja. Also das vorklinische Studium ist abgeschlossen und man geht so in die Klinik über, hat aber vielleicht schon Kontakt gehabt in die Allgemeinmedizin, hat zumindest so eine Idee, was Allgemeinmedizin sein kann oder vielleicht sogar den festen Willen, schon Allgemeinmedizin als Fachdisziplin einzuschlagen.
Okay. Und das ist jetzt hier der Werbeblock. Ich übernehme den mal.
Also ich werbe gerne für die Nachwuchsakademie an jeder Stelle.
Man kann dafür auch eine Patenschaft abschließen.
Genau.
Auf desam.de kann man das machen. Das kostet halt Geld, sowas dann auch zu erhalten. Man kann ein Drittel machen, man kann zwei Drittel machen. Also ein Jahr, ne? Zwei Jahre, drei Jahre. Kostet ein paar Euro, kann man sich aber auch zusammen tun.
Mhm. Patenschaft ist was Hervorragendes, wenn man denkt, was man für die Nachwuchsgewinnung ja selber tun kann. Mhm. Und dort eine Patenschaft übernehmen, heißt einfach in die Zukunft investieren. Und ich denke mal, viele von den niedergelassenen Kollegen, denen geht es jetzt nicht so ganz schlecht. Und die überlegen ohnehin, wo man vielleicht wen unterstützt, was man ja auch immer steuertechnisch abrechnen kann, ne? Aber es ist einfach der Gedanke, dass man den eigenen Nachwuchs unterstützt. Und man hat jetzt nicht ganz konkret ein Patenkind, was man unterstützt, wo man ein Foto und einen Lebenslauf zugeschickt bekommt. Das finde ich nicht gut, weil man die Idee und die Sache insgesamt unterstützt. Und wir versuchen, das so ein bisschen näher zu bringen, indem Paten und die Nachwuchsakademie-Studenten zusammengeführt werden zum Kongress und ins Gespräch kommen zu einer Veranstaltung, die immer sehr, sehr gut besucht ist, wo man einfach ins Gespräch kommt. Ach Mensch, du bist das und du bist der Pate und ja. Ich bin schon 3 Jahre dabei und ich werde in das Bundesland gehen und mich niederlassen. Also es ist einfach ein Miteinander. Also Pate werden lohnt sich auf alle Fälle.
Okay, das ist dann der nächste Werbeblock. Findet immer vor dem Gesellschaftsabend statt, wo man sich trifft. Vielleicht nochmal, also Sie haben schon gesagt, das ist die Leute, die Sie dort ansprechen, die Leute, die das auch machen wollen, die sich darauf bewerben. Das ist so, das sind die Härtesten der Härtesten. Dieser Begriff ist vielleicht der falsche, Härteste. Das sind die Begeistertsten der Begeisterten, die Sie da auch für die Zukunft offenbar aktivieren wollen. Es klingt so ein bisschen nach Junge Union oder Juso oder Jungsozialisten, wo ja quasi auch, ich glaube, inhaltlich hinkt der nicht, aber da wird natürlich auch Nachwuchs aufgebaut für künftige Parteiarbeit. Und wenn ich es richtig sehe, ist offenbar auch ein Ziel, dass Sie hier schon früh in der Ausbildung Leute identifizieren, die sowieso einen Zugang zu dem Gebiet haben, den man aber auch nahelegen könnte, wenn du willst, kannst du mehr machen für dein Fach als nur Hausarzt oder Hausärztin sein.
Also wenn man das weiterspinnt, die Idee mit der Juso oder der Jungen Union finde ich gar nicht so schlecht, weil natürlich haben wir eine gemeinschaftliche Idee darüber, ne, dass Allgemeinmedizin sowieso das schönste Fach im Kanon an der Hochschule ist, dass Hausarzt sein das Beste ist, was man überhaupt machen kann als Fachdisziplin.
Logisch.
Und das Zweite ist, dass man sich im Ehrenamt engagiert für andere Kollegen, dass es was Selbstverständliches ist. Insofern wäre das Programm da, wo es hingehen soll, steht in unseren DEGAM Zukunftspositionen. Also ich denke, das vereint uns schon. So gesehen, ja, wir müssen uns selber um den akademischen Nachwuchs auch kümmern. Also ich denke, auch einige von den Nachwuchsakademikern promovieren, vielleicht auch irgendwann mal habilitieren, sich im Fach Allgemeinmedizin und stehen dann auch für ja die wissenschaftliche Karriere zur Verfügung.
Okay, also werden dann quasi die nächsten Multiplikatoren dort genau. Auch wieder ausgebildet. Was kriegen Sie von den Leuten zurückgespiegelt, von denen, die da reingehen? Ich habe schon gehört, es ist ein Bias bei den Teilnehmern. Die haben also schon einen gewissen Hang zu dem Fachgebiet. Das sind jetzt nicht die Wunschorthopäden, die dann von Ihnen bekehrt werden. Das ist keine, ja, Sie missionieren da nicht, müssen Sie nicht. Was kriegen Sie von diesen jungen Leuten zurückgespiegelt?
Das ist faszinierend, wenn man ein Wochenende mit neuen Studenten hineingeht, wie unterschiedlich die aufgestellt sind, was sie für Erfahrungen an der Hochschule haben, teilweise natürlich auch für den Wunsch, Allgemeinmediziner zu werden, nicht unbedingt Applaus bekommen oder steht niemand auf dem Balkon und klatscht in die Hände, sondern man muss sich eher so durchsetzen. Mensch, Allgemeinmedizin, warum denn das? Gibt es so viele andere gute Fachrichtungen? Und die werden in diesem Wochenende bestärkt, dass es wirklich ein wundervolles Fach ist, dass man sieht, wie unterschiedlich Karrieren auch laufen können. Was ich wichtig finde zu vermitteln, ist, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gegeben ist, wirklich für jeden Einzelnen, dass Elternschaft und ja, Hausarzt sein und sich sogar noch ehrenamtlich engagieren, alles gut übereinander geht. Wir hatten eine Kohorte, Maren Erhardt, Sandra Lange, die übrigens auch eine Alumni ist aus Bautzen. Wir haben eine Kohorte, wo ich weiß gar nicht, wie viele Babys entstanden sind in dieser Zeit, weil wir immer wieder gepredigt und gesagt haben, Familie und Beruf geht zusammen. Ich glaube, wir hatten 7, 8 Babys.
Auf andere Ebene
genau.
Noch kennen.
Also es hat sehr viele private Aspekte, voneinander lernen und miteinander umgehen. Es hat teilweise wirklich eine ganz, ganz lange Beziehungsarbeit, also wo man Kontakt hält, immer noch in Lebenssituationen den Dozenten von damals fragt, ich habe jetzt das und das vor, wie findest du das denn? Und ich möchte jetzt in der Weiterbildung das machen, ist das sinnvoll? Bis hin zu Familienplanung, wann ist es denn gut, ein Kind zu kriegen? Also ich glaube, das sind Beziehungen, die über einen langen Zeitraum existieren und das bekommen wir auch zurück und gespiegelt, dass man sich nach diesem Wochenende gestärkt fühlt, im Fach bestätigt, dass man den Zusammenhalt schätzt und so dieses Miteinander. Und das Gute ist bei uns, also man ist als Allgemeinmediziner nicht unbedingt der Außenseiter, sondern man ist der Mittelpunkt. Und das, glaube ich, ist was ganz Wichtiges zu spüren.
Okay. Und das ist auch das, was die Dozenten dann zurückbekommen?
Dieses, ja, auf alle Fälle.
Das hat was von Selbstwirksamkeit?
Ja. Also wir haben 22 Dozierende, wirklich aus allen unterschiedlichen Facetten des Fachgebiets, vom Hochschullehrer, Professor bis hin zum Niedergelassenen in der Einzelpraxis. Und ich glaube, das ist das Bild, was wir dort auch vermitteln. Also das gibt's alles in der Allgemeinmedizin.
Mannigfaltige Berufswahl. Wenn wir es uns global nochmal anschauen, die Interessierten, Informierten, Engagierten kennen diese Zahlen alle, wir nennen sie trotzdem, 2023 war für die Allgemeinmedizin, wenn man so will, ein bemerkenswertes Jahr, weil nach der ausweislichen Beck-Ärztestatistik erstmals in diesem Jahr die Zahl der Facharztanerkennung über die 2000er-Marke gesprungen war. Die Zahlen für 24 müssten längst fertig sein, aber werden bekanntermaßen erst Ende April veröffentlicht. 2010 war der Tiefstwert von knapp 1000. Das heißt, in 13 Jahren hat man eine Verdopplung hingekriegt. Sie haben schon einzelne Namen genannt. Die Engagierten, Ferdinand Gerlach, sicherlich einer, der auch politisch da viel gemacht hat. Wo oder welche Maßnahmen verbinden Sie mit dieser Entwicklung? Oder welche Maßnahmen würden Sie sagen, sind maßgeblich, dass sie geholfen haben, offensichtlich mehr Menschen dazu zu bringen, diesen Facharzt zu machen? Das sind ja nicht alles Gastanten, die einen Quereinstieg machen.
Nee, also das sind nicht nur Anästhesisten, Gastanten. aber ja, ich denke, das ist ein komplexes Geflecht. Zum einen das hohe Maß an Institutionalisierung in unserem Fachgebiet über die letzten 15 Jahre, dass quasi an jedem Hochschulstandort Professoren für Allgemeinmedizin und an vielen noch nicht mal nur eine, sondern mehrere einfach vorhanden sind und die Sichtbarkeit bei den Studierenden massiv erhöht hat und die Wertschätzung bei Studierenden und natürlich auch bei den Fachkollegen. Die Sichtbarkeit steht und fällt auch mit Forschungsprojekten. Ich denke, wenn man auch Allgemeinmedizin als Promotionsfach beispielsweise wahrnimmt, ist das für ein Standing an der Hochschule extrem wichtig. Also die Ausbildung hat sich verbessert. Die Institute, die es überall gibt, außer in Dresden.
Ich wollte gerade sagen, Sie sind leider nur ein Bereich.
Wir sind ein Bereich der Inneren. Wir arbeiten dran und ich hoffe, wir kriegen das dieses Jahr auf den Weg. Leipzig hat es in Sachsen viel, viel früher geschafft. Aber das war jetzt nur kurzes Abschweifen. Das zum einen. Das Zweite, was wesentlich und nachhaltig gewirkt hat, das sind die Weiterbildungsverbünde und die Weiterbildungsverbundsförderung. Ich glaube, das ist ein Aspekt, wie man Weiterbildung gestalten muss, dass es tatsächlich gelingt, hochkompetent den jungen Facharzt für die Zukunft weiterzubilden. Und begleitend dazu ist ein ganz wesentlicher Aspekt die Kompetenzzentrum Weiterbildung Allgemeinmedizin, die jetzt in der zweiten Förderphase existieren und bundesweit in jedem Bundesland mittlerweile parallel zur Weiterbildung Seminarangebote für die Ärzte und Ärztinnen in Weiterbildung vorhalten, Trainerprogramme für die Weiterbilder, weil das finde ich ganz essentiell wichtig, dass man sich um die auch kümmert. Nicht jeder, der eine Niederlassung hat, ist per se ein guter Weiterbilder.
Gab es eine heftige Debatte beim letzten Ärztetag über die Train-the-Trainer?
Die sollen in anderen Fachgebieten eingerichtet werden und ich hoffe, dass das so passiert, weil einfach man viele inhaltliche Dinge ganz anders klären kann. Also Train-the-Trainer ist wichtig und das Dritte in dem Kompetenzzentrum ist das Mentoring, was quasi nochmal in einer anderen Konstellation AIWs und einen gestandenen Facharzt zusammenführt und vielleicht auch mal über andere Dinge reden lässt, als nur über Weiterbildungsinhalte. Also jetzt nicht nur, wie spiegel ich ein Ohr oder wie untersuche ich ein Kind richtig, sondern eben, was wirft eine Praxis ab, wie muss ich die so gestalten, dass ich tatsächlich Summe X herausbekomme, wie führe ich ein Team, wie leite ich ein Team, wie vereinbare ich die Eröffnungszeiten der Praxis mit Familie, also dass man dort nochmal im Mentoring auch auf völlig andere Dinge zu sprechen kommt, die man mit seinem eigenen Weiterbilder vielleicht nicht so besprechen kann. So ungünstig zu fragen, wann soll ich denn schwanger werden, wenn man weiß, man ist eigentlich in der Praxis im Team darauf angewiesen, dass man arbeiten kommt. Also das Kompetenzzentrum, die Weiterbildungsverbünde und eine hervorragende Ausbildung, die drei Säulen gibt es. Ja, die Unterstützung vielleicht vom Bund, die man sich ein bisschen anders gewünscht hätte, die steht noch aus. Das heißt also, die Änderung der Approbationsordnung, auf die wir alle hingearbeitet haben und gewartet haben, die ist immer noch nicht angekommen. Und ich war immer Optimist, was das angeht, aber ich bin jetzt so ein bisschen pessimistisch, dass es in den nächsten Jahren passiert.
Da müsste man einfach die Länder sind, die dagegen.
Ja, man müsste einfach Geld in die Hand nehmen. Überschaubar viel, aber man müsste es halt umlenken aus dem Bundeshaushalt.
Also wenn der Bund quasi diese, wir reden da so von 300-400 Millionen Euro im Jahr.
Genau.
Wenn der Bund den Ländern das geben würde, dann sehen sie Chancen, dass es zu einer Umsetzung käme.
Dann könnte es schnell umgesetzt werden, weil die Fakultäten haben sich die letzten Jahre darauf vorbereitet, dass es kommen wird und stehen in den Startlöchern. Und das hätte aber der Allgemeinmedizin wirklich nochmal einen Auftrieb auch gegeben und die Letzten gezwungen, das Fach Allgemeinmedizin höher zu bewerten und auszustatten. Aber da hoffe ich, kommen wir vielleicht noch hin.
Antje Bergmann, das ist ein super Punkt, weil an dem Tag, an dem unser Gespräch ausgestrahlt werden wird oder geworden sein wird, ausgestrahlt worden ist, das ist der 13. März, der Donnerstag, sollen ja die Koalitionsverhandlungen im Bund beginnen. Oder begonnen haben oder begonnen worden sein. Es ist eigentlich völlig egal. Es formieren sich bereits die Verhandlungsgruppen. Arbeitsgruppe 6 ist Gesundheit. Und insofern kann ja dieser Podcast mit den Wünschen von Antje Bergmann vielleicht sachdienliche Hinweise geben für einen zu formulierenden Koalitionsvertrag. Einen sachdienlichen Hinweis haben wir also gerade gehört. Es wäre hübsch, wenn der Bund, wenn er sowieso gerade in Spendierlaune offensichtlich ist, 300-400 Millionen fände, die er den Ländern für das Medizinstudium im Jahr geben könnte, auf das man den Entwurf der Approbationsordnung, zur Novelle, den wir seit Jahren alle kennen, der schon vor Jahren geschrieben worden ist, einfach mal beschließen würden. Eins haben Sie angesprochen, Sie haben jetzt ein Füllhorn von Maßnahmen genannt, von denen Sie sagen, die haben alle für sich dazu beigetragen, dass wir diese Entwicklung gesehen haben in den letzten Jahren. Und eins, das haben Sie so nebenbei genannt, einmal und dann nicht mehr, ist das Thema Weiterbildungsförderung im ambulanten Bereich, die hälftig von den Krankenkassen mitgetragen wird für die hausärztliche Versorgung. Und wir wissen, der GKV-Spitzenverband, der da nötig blechen muss, hat da naturgemäß eine etwas kritischere Sichtweise drauf. Die DGAM sieht das nicht ganz so kritisch wie der Spibu. Und wir wissen, es gibt andere Fachgebiete, die wünschten sich, dass sie das auch bekämen. Die Kinderärzte zum Beispiel, die ja eine wirkliche Mangelsituation auch erleben. Und im nächsten Schritt kann man auch sagen, wir haben auch mit Augenärzten, mit der konservativen Augenheilkunde ein Problem. Ja? Wären Sie eine Freundin davon zu sagen, es wäre vernünftig, wenn wir die Weiterbildung quotieren, das haben Sie eingangs formuliert, dass wir, wenn wir sie quotieren, dann aber auch fördern, und zwar egal für welches Fachgebiet?
Bin ich absolut dabei, aus verschiedenen Gründen. Also Weiterbildung ist für keinen eine Selbstverständlichkeit. Auch in der Klinik ist Weiterbildung on top. Vielleicht anders und manchmal denkt man als Niedergelassener einfacher zu organisieren, wenn ich mehrere Schultern habe. In der Praxis ist es ja oft eine 1:1 Weiterbildung, wenn ich nur allein niedergelassen bin. Also auch hier Weiterbildung kann nur so gut sein, wie sie durchgeführt wird. Und wenn ein Arzt in Weiterbildung seinen Rucksack an Förderung mitbringt, wird der sich die Stelle suchen, wo eine gute Weiterbildung stattfindet. Mhm. Und das wäre doch das Optimum, dass man die Stelle nicht nach Wunschort, Wohnort vielleicht, aber nicht nach Geld ausrichtet, sondern wenn das Geld gleich ist, gehe ich dahin, wo die Weiterbildung die beste ist. Also das wäre so ein Wunsch und deswegen ist der Fördergedanke für alle Fachrichtungen nach Quotierung ein guter, weil so kann ich Einfluss nehmen, so kann ich tatsächlich lenken und leiten. Das ist so der Gedanke dahinter. Und das Zweite ist, dass man in Fachgebieten, die so sehr ambulant zugange sind, ich denke jetzt an Pädiatrie und zum Beispiel Frauenheilkunde, dass man dort, was ja im Ärztetag nicht immer so auf Marburger Bundohren positives Votum stößt.
Die möchten ambulante, halt gerne nur im Krankenhaus weiterbilden.
Genau, ambulante Weiterbildungsabschnitte verpflichtend einführt und damit dazu kommt, dass man viel, viel besser für eine Niederlassung vorbereitet ist. Wenn ich mir vorstelle, ein Kinderarzt, der 5 Jahre an der Uniklinik war, darf sich niederlassen, hat aber in seinem Leben noch niemals mehr als eine U2 durchgeführt. Wie soll das funktionieren? In der Klinik wird nicht geimpft. Das ist bei Frauenärzten genauso. Die machen in der Klinik keine Vorsorge. Wie soll das ambulant funktionieren? Und ich denke, wenn verbindend auch ambulante Abschnitte in solchen Fächern eingeführt werden, die bislang auch noch nicht gefördert werden, dann kann die Weiterbildung insgesamt nur davon profitieren. Also der Kompetenzgewinn ist immens. Und ich glaube, das sollte in den Köpfen auch ankommen, von Ärztetag bis Bund.
Also, liebe Präkoalitionäre von Schwarz und Rot, hört gut zu. Hier könnt ihr einiges lernen und einige Absätze direkt abschreiben.
Können gerne anrufen. Also
genau, die Telefonnummer von Antje Bergmann verlinken wir dann quasi in den Shownotes. Eben ist der Begriff gefallen, Wertschätzung und Sichtbarkeit, haben Sie es selbst genannt, als es um die Frage ging, was sich verändert hat und warum sich das in den letzten Jahren, vor allem in der letzten Dekade, muss man ja sagen, so entwickelt hat. Und jetzt hatte ich eingangs, als wir Ihren Lebenslauf durchgegangen sind, gesagt, dass Sie seit 8. Juni 24 Trägerin der Sächsischen Verfassungsmedaille sind. Und ich zitiere mal aus der Laudatio, die damals Landtagspräsident Rösler gehalten hat, bei der Verleihung, das war ein Samstag. Da sagte er, Sie würden der Allgemeinmedizin die Wertschätzung und Strahlkraft verschaffen, also Sie, Antje Bergmann, die ihr, der Allgemeinmedizin, als gleichberechtigte Disziplin neben allen anderen medizinischen Fächern zusteht. Zitat Ende. Also auch er hat diesen Begriff der Wertschätzung benutzt. Strahlkraft ist ja nochmal was anderes. Und Sie haben das Ganze auch damit verbunden, auch eben bei Fachkolleginnen und Fachkollegen. Können Sie versuchen, ein bisschen noch konkreter zu machen, diese Wertschätzung, diese Sichtbarkeit, diese Strahlkraft, wie gelingt Antje Bergmann das und Ihren Kolleginnen und Kollegen im Übrigen?
Genau, also das gelingt mit einem Team, mit einem Familienteam, würde ich es fast sagen, wo alle die gleiche Sprache sprechen und füreinander einstehen und auch nach außen das Gleiche demonstrieren und abbilden. Strahlkraft, dass es nicht ohne uns geht in der Forschung beispielsweise, wenn man Forschung an der Schnittstelle ambulant-stationär beforscht oder translationale Prozesse beforschen möchte. Im ambulanten Setting müssen wir Allgemeinmediziner gefragt werden, eingebunden werden. Das passiert, also das ist zunehmend der Fall. Unser Forschungspraxennetzwerk hat sich etabliert und ist jetzt in der zweiten Förderphase.
Sag's vorher
nicht. Nein, leider nicht. Also es ist nicht so ganz gewünscht, ausgegangen. Wir werden trotzdem natürlich unser Forschungspraxennetzwerk nach vorn ausbauen und in die Zukunft denken. Vielleicht war auch die Fördersumme insgesamt und die bundesweite Zusammensetzung auch jetzt in der Regierung nicht so ganz förderlich. Man hätte viel mehr Geld in die Hand nehmen müssen für Strukturförderung insgesamt. Aber egal, also man kommt nicht umhin, mit uns zu forschen und unsere Expertise abzuholen, wenn es genau um diese Probleme an der Schnittstelle geht. Und es wird zunehmend, also hier auch in Dresden, von etablierten großen Kliniken oder Forschern auf unsere Expertise zurückgegriffen und uns gefragt, schon beim Antrag schreiben oder Antragsidee entwickeln. Und ich glaube, dahin muss es gehen, dass wir direkt von Anbeginn eingebunden werden, wenn es um Forschungsideen in der klinischen Forschung geht oder Versorgungsforschung. Das ist Sichtbarkeit, das ist Wertschätzung, aber das ist auch die Stabilität, die wir dann natürlich abbilden müssen und verlässlicher Partner sein. Ja, Strahlkraft heißt auch, dass man wahrgenommen wird und angefragt wird, wenn es um Fortbildungen geht. Und mittlerweile hat sich wirklich bis zum Letzten durchgesprochen, dass wir keine Pharma-Fortbildungen gutieren, sondern dass wir da großen Bogen und Abstand halten und auf Transparenz setzen und mittlerweile vielleicht auch andere Fachgesellschaften ihre Fortbildung, Kongresse versuchen zumindest in Teilen so auszurichten. Das wäre auch
Organfächer, ja, bei denen das bis heute noch anders ist, als es die Allgemeinmedizin handhabt, die sehr inspiriert darauf schauen und die das ernsthaft in Erwägung ziehen zu kopieren.
Ja, finde ich wichtig. Also auch da haben wir schon abgefärbt und vielleicht mit Strahlkraft bewirkt, dass man ins Nachdenken kommt, ob eine pharmagesponserte Veranstaltung noch zeitgemäß ist. Also da bewegt sich ganz viel. Die schauen auf uns, die schauen zu Recht auf uns. Was mich besonders freut, weil wir natürlich hier in Dresden das Leitlinienteam haben, dass bestimmte Leitlinien, die, wenn man überlegt, vor 10 Jahren noch nicht in so eine interdisziplinäre Interaktion gekommen wären, mittlerweile tatsächlich in einem Stadium sind. Ich denke jetzt an Schilddrüsenknoten, wo die Fachgesellschaften verstehen, wie wichtig unsere Rolle ist und tatsächlich auch die Studien, das ist bei den Kardiologen wirklich komplett anders, die Studien mit uns gemeinsam so interpretieren, dass wirklich der Patient an der richtigen Stelle die richtige Versorgung bekommt. Und das, glaube ich, ist was ganz essentiell Wichtiges, weil das die Versorgung der Zukunft beeinflussen kann.
Okay. Sie haben gerade angedeutet, dass es etliche internistische, kleinere Fächer, auch Organfächer gibt, die diese Strahlkraft, die schon verstanden haben, wo eine Wertschätzung auch zurückkommt. Wenn ich es richtig sehe, hat sich das Verhältnis mit der Diabetologie über die Jahre sehr verändert. Nephrologie, wo sind früher auch die Fetzen geflogen. Würde Antje Bergmann so weit gehen und sagen, wenn es die Allgemeinmedizin mit ihrer Strahlkraft irgendwann vermag, die Deutsche Gesellschaft für Herz-Kreislauf-Forschung und Kardiologie dazu zu bringen, eine gemeinsame S3-Leitlinie zu machen, dann sind sie quasi am Fanal.
Ja, ich glaube, Martin Scherer würde es sofort unterschreiben, der ja sich die letzten Monate explizit gegen das Gesunde Herzgesetz ausgesprochen hat und genau an dieser Schnittstelle zu den Kardiologen mitarbeitet. Ich glaube, das wäre ein Triumph, aber ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dazu bin ich zu sehr Realist, dass es in den nächsten Monaten passiert und dazu kommt. Aber wünschenswert wäre, dass es wäre das Optimum in der optimalen Welt, dass die Kardiologen mit uns gemeinsam überlegen, welcher Patient gehört in welches Versorgungssetting.
Okay. Vielleicht, weil wir jetzt natürlich dann auch gerade in so eine politische Zeit reinkommen, könnte man am Ende noch mal gucken, ob wir so ein bisschen die Forderungen, die Sie jetzt immer so en passant mit formuliert haben, was müsste werden, was sollte werden, wie könnte was werden, ob wir vielleicht noch mal ein bisschen auflisten. Ich habe versucht, ein bisschen mitzuschreiben. Vielleicht noch mal zurück, Stichwort Strahlkraft, Wertschätzung, gleichberechtigte Disziplin. Erleben Sie noch Situationen, wo Sie haben gesagt, Sie machen nur noch Seminare, keine Vorlesungen, wo Sie mit jungen Studierenden zusammentreten, die ein völlig aus der Welt gefallenes Bild des praktischen Arztes mitbringen?
Ja, natürlich, klar, ja. Das gibt's.
Und was erleben die dann, wenn Sie ihnen den Spiegel vorhalten?
Wir Hausärzte sind ja nicht ganz homogen. Wir sind ja sehr unterschiedlich, vielleicht divers, weiß ich nicht. Auf alle Fälle arbeiten wir in unterschiedlichen Lebenswelten. Und nicht jeder niedergelassene Hausarzt ist DGAM oder ESGAM-Mitglied und kennt jede Leitlinie. Und das macht das Arbeiten manchmal vielleicht auch anders. Formulaturen sind zum Beispiel, die sind ja völlig frei verfügbar. Man braucht keine Lehrpraxis zu sein, man kann trotzdem formulieren. Und da kann ein Student ein hervorragendes Bildungserlebnis haben und sagen, Hausarzt sein ist was Tolles. Oder eben auch sagen, das mache ich nie im Leben. Das ist ein Überweisungsaussteller und mehr als Überweisung ausstellen und Husten, Schnupfen, Heiserkeit macht die Praxis nicht. Das gibt's und daran müssen wir natürlich arbeiten. Das heißt, die Skepsis dem Fach gegenüber ist was Gutes, da kann man sich dran reiben, da kann man miteinander in die Diskussion kommen, was wir auch regelmäßig dann im Seminar machen. Also ich glaube, das ist noch nicht mal ein schlechter Ausgangspunkt. Und wenn man sagt, ja, die Erfahrung vielleicht in einer Formulatur war schlecht, wir versuchen das im Blockpraktikum in einer anderen Praxis nochmal auf einem anderen Level vielleicht von einem anderen Blickwinkel zu betrachten, gelingt das ganz oft, dass man sieht, Mensch, Hausarzt sein ist nicht nur das eine. Also ich finde die Skeptiker gar nicht mal die schlimmsten.
Okay, Sonne, wir sind die schlimmsten?
Ja, diese Pseudo-Einverstanden sind und
die, aber eigentlich
eine andere Überzeugung haben, wo man nicht ins ehrliche Gespräch kommt. Ich glaube, da ist schwieriger zu diskutieren.
Okay. Skeptiker sollen nichts Schlimmes sein. Im Gegenteil, Skepsis ist ja, naja, wissen wir alle, die Basis für Aufklärung im besten Sinne. Im Sondierungspapier für eine mögliche NOKO, wie nennen wir sie, die NOKO, die Notkoalition, das Papier hat 11 Seiten, gibt es ganze 3 Zeilen zum Thema Gesundheit und Versorgung. Pflege und Gesundheit, Doppelpunkt, die Gesundheitsversorgung muss für alle gesichert bleiben, Punkt. Wir wollen eine große Pflegereform auf den Weg bringen, Punkt. Wir stehen für eine bedarfsgerechte Krankenhausversorgung in der Stadt und auf dem Land, Punkt. Das war's.
Das ist das große Problem, ne? Also dass die ambulante Medizin eine stabile hausärztliche Versorgung dort überhaupt nicht im Kopf angekommen ist. Und das ist traurig und ich habe keine Ahnung, wie sich das entwickeln wird in dieser NOKO.
Ja, dann machen wir es doch jetzt so. Antje Bergmann macht jetzt aus Dresden Politikberatung.
Oh Gott, nee, das mache ich im Leben nicht. Da kann man nur auf die Nase fallen.
Im Sinne von, was muss aus Sicht einer Lehrenden, einer Praktizierenden, einer Weiterbildenden, einer ehrenamtlich tätigen Allgemeinmedizinerin passieren, damit dieses Land ein besseres wird? Und da können Sie ja idealerweise für den Bereich Gesundheit sprechen. Gesundheit ist ja, nehmen wir Virchow, nicht? Was wären die Dinge, die Sie sich wünschen würden von politischen Entscheidern, trotz aller Kriege, trotz aller Geopolitik, trotz aller Schuldenbremsen, was sie tun sollen?
Ich glaube sogar, dass mein Vorschlag dazu beitragen könnte, irgendwann Geld zu sparen. Und wenn man über Legislaturen hinausdenken würde, machen Politiker nicht. Deswegen ist das, was wir eigentlich brauchen, ein konsequent durchdekliniertes Primärarztsystem in Deutschland. Das ist da nicht en vogue und das kann man auch dem Wähler nicht verkaufen, weil in Deutschland jeder den Anspruch hat und das seit Anbeginn mit der freien Arztwahl zu jedem Facharzt gehen zu können. Wenn man meint, kleine Zehe tut weh, geht er zum Facharzt für kleine Zehe. Und das ist ein Grundproblem. Also wir brauchen ein wirklich stabiles Primärarztsystem ohne Lücken, wo der Hausarzt der erste Ansprechpartner ist, so wie wir das in unserer Fachbeschreibung auch definiert haben. Und ich glaube, nur so können wir tatsächlich filtern und die Ströme im Versorgungssetting lenken. Wenn man sich Versorgung in Deutschland anschaut, wer alles mit wem an welcher Stelle um den Patienten herum aktiv ist, ist das so unübersichtlich wie fast in keinem anderen Land. Und ich glaube, der Hausarzt als zentraler Ansprechpartner muss eine viel, viel, viel größere Rolle spielen. Und ich rede jetzt nicht nur von Geld. Ich meine, das muss natürlich auch ein Steuerungselement sein. Die Entbudgetierung ist ja nur eine Floskel. De facto ist das ja schon so. Das Geld im System wird nicht mehr, was ich aktuell verteile. Das sehe ich eher sehr kritisch. Der Hausarzt ist die zentrale Rolle. Und natürlich braucht es finanzielle Anreize. Vielleicht auch mal nicht für eine Prozedur, sondern für ein Gespräch. Aber das ist, denke ich, nachrangig. Wichtig ist, dass tatsächlich ein Patient, egal mit welchem Beratungsanliegen, direkt zum Hausarzt geht und der alles Weitere in die Wege leitet. Und das wäre schon eine politische Grundforderung.
Und Antje Bergmann, eine gute Aussicht. Sie jedenfalls auf Seite der CSU verhandelt ein Hausarzt in der Arbeitsgruppe 6 mit. Stefan Bilsinger ist seit letztem Jahr mit einer eigenen KV-Praxis niedergelassen. Das Thema Primärversorgung steht in fast jedem Wahlprogramm drin.
Mhm. Wird nicht zu Ende gedacht, es wird nicht durchdekliniert. Und es sind immer viele Wege offen und auch unser 2-Klassen-Versicherungssystem trägt nicht dazu bei, dass es einfacher wird. Also es ist, ja, so wie es ist, es aktuell wird es immer teurer.
Mhm. Höre ich da eher Skepsis?
Ja.
Okay. Das heißt, Sie sind nicht restlos davon überzeugt, dass man das mal schaffen kann.
Ich glaube, dazu sind unsere politischen Gegebenheiten einfach völlig anders und nicht gemacht. Und nur in Legislaturen denken in dem Jahr nach der Wahl versuche ich so ein bisschen umzusetzen, was ich vielleicht versprochen habe. Dann bin ich schon wieder im normalen Modus und dann möchte ich wiedergewählt werden. Das heißt, alles das, was nicht populär zu verkaufen ist, wird nicht auf der Agenda stehen. Und jedem Patienten zu verkaufen, das sind ja meistens die Gutverdienenden, die meinen, wo sie hingehören, geh bitte erst zum Hausarzt. Ich habe doch aber Ohrenschmerzen. Ich weiß doch, ich muss zum HNO-Arzt. Genau das ist falsch. Mhm. Denn der Ohrenarzt soll sich um die Patienten kümmern, die komplizierte Mittelohrinfektionen oder irgendwas in der Art haben. Aber nicht um jeden Patienten mit Ohrenschmerzen. Also wenn das nicht geregelt wird, glaube ich, ja, sehe ich für Deutschland schwarz, was die Kosten angeht. Wir hatten in der letzten Legam-Evidenz-Podcast Aufzeichnung auch für Medizin, die nicht gerechtfertigt ist, nicht evidenzbasiert ist. Auch da wird ganz viel Potenzial noch überhaupt nicht geschöpft, dass immer noch ganz viel möglich ist, auch von gesetzlichen Kassen bezahlt wird, was Patienten wünschen. Ich glaube, da ist auch noch ein Baustein vielleicht an die Politik zu spiegeln, aber ich bin pessimistisch, was das angeht und ja, tatsächlich, wenn ich gewählt werden möchte als Politiker, gehe ich solche Themen, die schwierig sind, eigentlich nicht an.
Das klingt fast pessimistisch.
Ja.
Nun sagen Sie das ja in einer Zeit, wo wir alle sehr skeptisch auf die Welt blicken und auf die Möglichkeiten, die die Welt unseren politisch Handelnden gibt. Und das, was Sie beschreiben, nämlich wie das System Politik funktioniert, wie Menschen, die Politik machen, funktionieren, den Leuten nicht den reinen Wein einschenken. Das konnte man ja jetzt in diesem Bundestagswahlkampf ganz phänomenal wieder sehen. Keiner in der Politik traut sich, das ist von der Soziologie auch sehr intensiv beschrieben, man hat richtig Angst, den Leuten zu sagen, wir sind pleite, wir sind am Arsch. Aber wir haben eine Idee, wie wir da wieder rauskommen. Und am Ende redet man über gesprochene Wahlversprechen. Machen wir es mal positiv, Antje Klagmann. Als Hausärztin besitzen Sie ja die Fähigkeit, die trainierte, jeden Tag mit Patientinnen und Patienten geschulte Fähigkeit, den Leuten auch Hoffnung zu vermitteln. Wenn sie in einer Lebenskrise sind, wenn sie krank sind, whatever. Also das ist ja auch ein hausärztlicher Job. Vielleicht versuchen wir mal, dass Antje Bergmann hausärztlich den Beratungsanlass Koalitionsverhandlungen mal nimmt. Geben Sie denen doch mal Mut. Sprechen Sie denen doch mal Kraft und Mut zu an dieser Stelle. Dann hätten wir ein schönes Schlusswort.
Oh Gott, und das in der Kürze der Zeit. Also ich würde mich wirklich persönlich sehr freuen, wenn gesunder Menschenverstand wieder auch im politischen Amt einzieht und wenn man mal überlegt, wofür man vielleicht steht, egal jetzt in welcher Partei. Ich glaube, das wäre schon ein Fokus, den man mitgeben kann. Und tatsächlich geht es ja auch darum, in unserem Land das Geld, was wir haben, das Bruttosozialprodukt so zu verteilen, dass es gerechter ist, dass es vielleicht an den Stellen ankommt, wo es gebraucht wird und vieles Unnötige einfach gestrichen wird und auch gesagt wird, dass es unnötig ist. Ich habe da ganz viele Ideen. Also wie gesagt, man kann mich anrufen. Das wäre das Zweite, was ich mitgeben würde. Und unbeliebte Themen, wie zum Beispiel die freie Arztwahl mal anzugehen, sollte man auf der Agenda haben, um vielleicht perspektivisch Geld zu sparen und einiges an Geld vielleicht auch. Das ist noch ein letzter Punkt in Prävention, Gesundheitsbildung, was wir auch als Hausärzte haben, als Gesundheitsbildungsfunktion, Stärkung Gesundheitskompetenz zu bringen, um vielleicht auch viele unnötige Arztbesuche auch beim Hausarzt zu meiden, um das System ein bisschen zu entlasten. Ich glaube, dort müsste man auch einen großen Fokus hinsetzen. Also ich spreche jetzt nur für Gesundheitspolitik. Alles andere finde ich ohnehin noch viel, 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 viel komplizierter und schwieriger. Aber da wären das meine Ideen, wie man vielleicht Ressourcen optimiert, Geld spart und zu einer besseren Versorgung kommt. Weil unsere Bevölkerung lebt auch nicht länger als andere, die das Geld anders ausgeben mit Primärarztversorgungssystem. Also deswegen, wir sind nicht gesünder deswegen, so wie wir es machen. Eher im Gegenteil.
Antje Bergmann, vielen Dank.
Gern geschehen.